Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo, ihr Lieben, hier sind Claudia.
Und Rolf.
Ja, wir wissen, ihr wartet auf die neue Folge, die kommt auch gleich. Aber vorher möchten wir euch gerne einladen, uns beiden Flitzpiepen hier echt und in Farbe zu erleben.
Zwischen Mitte April 2024 und Mitte Mai sind Claudia und ich deutschlandweit unterwegs. Wir sind auf Bühnen, unter anderem in Hannover, in Berlin und in München. Und wenn ihr da seid, dann wird es ein Fest. Wir freuen uns auf euch. Ihr könnt uns live erleben und wir sind für euch und eure Fragen da.
Wo es die Tickets gibt, das seht ihr unten in den Shownotes. Wir freuen uns sehr auf euch und jetzt auf die neue Folge.
Psychohex. Leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
Da seid ihr ja wieder. Willkommen zu einer neuen Folge Psychohex. Und diesmal reden Rolf und ich über euer und unser schwaches Fleisch. Rolf, bist du bereit? Ich wusste, dass dir das gefällt.
Ich habe in vielen Anmoderationen gerechnet, aber nicht über schwaches Fleisch.
Gut,
klingt
ne?
So wie altes, hängendes Fleisch. Das ist so, klingt halb sexy, schwaches Fleisch.
Nur so halb sexy. Unser schwaches Fleisch geht ja laut Sprichwort mit einem willigen Geist einher. Aber da sind wir in den ersten Wochen des neuen Jahres vielleicht eines Besseren belehrt worden. Wir haben uns was vorgenommen, morgens gleich mit dem ersten Wecker klingeln. Aufstehen zum Beispiel, nicht mehr so viel am Handy daddeln, weniger Alkohol trinken, ein bisschen mehr raus in die Natur. Aber die Versuchungen, sie lauern überall und oft schleift sich der alte Trott ganz schnell wieder ein. Wie schaffen wir es, dass kleine Veränderungen auch bleiben und vielleicht sogar Spaß machen? Rolf, hilf!
Sehr gerne. Aber ich muss dazu sagen, ich halte dieses Zitat für ein großartiges Intro. Sonst hättest du mir nicht so viel Freude damit gemacht. Ich halte es aber für schwierig, weil auf mich betroffen kann ich das sagen. Und ich glaube, das auch bei vielen anderen feststellen zu können. Wir haben eher williges Fleisch und schwachen Geist. Also was mein Fleisch alles will, ist schon, also bei mir sind da schon manche Wünsche sehr dominant. Und mein Fokus, meine Konzentration, meine Einstellung zu den Dingen, die ist eher schwach. Und verhindert, dass ich das Richtige tue. Und deshalb ist das Ganze eben auch nicht was für den Mediziner oder für den Masseur. Wir müssen nicht am Fleisch basteln, sondern tatsächlich an unserem Geist. Und darauf freue ich mich, weil wir da ganz verschiedene Ansätze heute beleuchten werden. Was funktioniert und was funktioniert nicht? Ja, und da werden wir gleich einsteigen.
Genau, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wie gesagt, es geht um so wirklich so Kleinigkeiten wie, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich habe mir vorgenommen, nicht immer 6-mal auf die Schlummertaste zu drücken und damit einen Haufen Zeit zu vergeuden, sondern wirklich aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich nach Hause komme, nicht reinzugehen und mich zuerst vor den Fernseher zu setzen oder ans Handy, sondern gleich den Hund an die Leine zu machen und mit dem eine Viertelstunde raus an die Luft zu gehen. So, dann macht man das irgendwie 5-6 Mal, dann ist man total stolz auf sich, dass mal es hingekriegt hat. Und beim 6. Mal denkt man schon, oh, ja, wenn ich jetzt einmal vielleicht doch gleich reingehe, die Jacke, ich gehe dann später mit dem Hund. Und bäm, ist es passiert. Wie kann man das verhindern?
Ja, es ist einfach ganz wichtig zu erkennen, welche Mechanismen greifen da. Also erst einmal gemäß des Konzepts von Psychohex verstehen, um besser damit umgehen zu können. Also warum schaffen wir es 3-4 Mal und dann nicht mehr? Ganz einfach, weil wir uns selber ein paar Mal zwingen, dann ist der Wille groß und damit die Selbstdisziplin. Wenn wir dieses paar Mal gemacht haben und damit nicht außergewöhnliche Glücksgefühle verbinden, außergewöhnliche Erlebnisse, also Emotionen, die diesen Prozess nähren, werden wir erleben, wir lassen's. Weil der Wille ist häufig nicht stark genug. Deshalb gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt einmal die Möglichkeit, tatsächlich kontinuierlich sein Willen zu trainieren. in verschiedensten Bereichen, nicht nur in diesem einen Bereich, sondern sich tatsächlich immer wieder darauf zu fokussieren, wie trainiere ich mich, damit ich mich auf mich und meine Selbstdisziplin verlassen kann. Das ist ein Ansatz. Mhm. Das ist so der zen-buddhistische Ansatz derjenigen, die wirklich tief ihren Geist erforschen wollen und durch Fokusmethoden besser werden. Kann man machen, ist anstrengend, braucht lange, ist aber dann ein wirklicher Game Changer forever. So. Bei Psychohacks sind wir ja ein bisschen leichtfüßig unterwegs. Und es geht einfach darum, das habe ich gleich mitgebracht, was kannst du tun, damit du nicht auf den Willen und auf die Selbstdisziplin angewiesen bist.
Das ist super. Darüber habe ich jetzt auch schon einiges gelesen. Wenn wir uns immer nur zwingen und überlisten müssen, dann wird es in den seltensten Fällen funktionieren. Ganz ehrlich, das erleben wir doch jeden Tag. Das ist doch jeden Tag das, was uns eben passiert, ne? Dass du halt einfach ein neuer Besen, der kehrt mal 5 Minuten gut und dann ist er auch schon wieder gut, ne? Also deswegen bin ich dir sehr dankbar, wenn wir, ja, der zen-buddhistische Weg, den beschreiten wir dann in einem anderen Podcast, den wir in 3,5 Jahren rausbringen werden. Aber vielleicht bleiben wir jetzt kurz bei dem, was wir vielleicht jetzt gebrauchen können. Ich freue mich voll.
Ja, also das Erste ist tatsächlich so eine kleine Selbstüberprüfung erstmal durchzuführen, die einem hilft, wirklich am Ball zu bleiben. Weil Motivation, in dem Wort stecken 2 Begriffe, die uns anleiten. Das eine ist movere für Bewegung und das andere ist Motiv für Grund. Das heißt, wir brauchen einen ausreichend starken Beweggrund, im Wort steckt schon, damit wir tatsächlich auf Trab kommen und auf Trab bleiben. Mhm. Deshalb gibt es häufig jetzt auch überall in vielen Magazinen von Frauenzeitschriften bis hin zu Lebenshilfebüchern oder auch im allgemeinen Diskurs diese häufige Frage nach dem Why, nach dem Warum, nach dem Purpose. Und tatsächlich ist es so, wenn dein Warum, dein Wozu, deine klare Vorstellung davon, warum du etwas machen musst, groß genug ist, dann fällt es dir deutlich leichter. Mhm. Die meisten Sachen verpuffen, weil der Grund nicht groß genug ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe durch Corona und durch ein bisschen Kummerspeck aufgrund von privater Herausforderung gut 12 Kilo zugenommen. Also von 2019 bis März 2023. Habe immer wieder zwischendurch versucht, mit Intervallfasten, mit ein paar anderen Kleinigkeiten, das anders hinzukriegen, dass dieses Gewicht runterhält. Und ich hatte immer so leichte Jojo-Effekte. So. Mhm. Wer mich kennt und heute sieht, weiß, du bist aber immer noch kein dürrer Hungerhaken. Nee, das bin ich nicht. Aber ich habe es geschafft und durch keine Weltraumwissenschaft tatsächlich in den letzten 12 Monaten rund, oder 10 Monaten, 10 Kilo abzunehmen. Also ich habe immer noch ein bisschen mehr als vorher, aber 10 Kilo sind runter. Und warum? Ich war bei einem Arzt, der mir erklärt hat, Rolf, wenn du nicht heute anders lebst, wirst du möglicherweise das Abitur deines Sohnes nie erleben, weil die Schlaganfallwahrscheinlichkeit und die Herzinfarktwahrscheinlichkeit bei dir im absoluten roten Limit angekommen ist. Und wenn du wählen kannst zwischen Tod und einer Pizza, brauchte ich einen Moment, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Aber dann dachte ich, ach komm. Dann
ja, mit der Pizza-Salami.
Nein, weil die schmielsche Haltung war, ich esse nicht die ganze Pizza wie früher.
Ja.
Ich gönne mir ein Stück Pizza, deshalb bin ich auch nicht zum Hungerhaken geworden. Ich gönne mir was, aber in deutlich wenigeren Mengen. Also, um das mal vereinfacht zu sagen, eine ältere Dame aus der Verwandtschaft hat gesagt, Rolf, das, was du machst, ist keine Weltraumwissenschaft, das ist FDH, frisst die Hälfte. Und das hat bei mir gereicht, tatsächlich bestimmte blöde Prozesse, also maximales Übergewicht, hinzukriegen. Mhm. Und der Grund war stark genug. Und das ist eben, wenn du so eine Weckernummer hast oder so eine Hundenummer oder eine Aufräumnummer, wenn der Grund nicht gut genug ist, wird's schwierig.
Ja, wenn der Grund nicht gut genug ist, wird's schwierig. Und wenn der Grund zu sehr im Außen liegt, das ist so meine Beobachtung. Ich habe das auch mit dem Gewicht irgendwie ähnlich. Und ich habe lange Zeit irgendwie immer so, wollte ich irgendwie dünner sein, weil alle gut aussehenden Frauen um mich rum dünner waren. Ich fand das scheiße. Ich wollte nicht die Dicke sein. Ja, aber es war nicht tatsächlich, wie du richtig sagst, das kam nicht wirklich so aus mir heraus, weil eigentlich habe ich mich irgendwie so ganz wohl gefühlt. Und dann aber habe ich doch mal so ein paar Kilo abgenommen und habe gemerkt, hoppala, Bewegung fällt mir leichter, Treppe laufen fällt mir leichter. Also es hatte tatsächlich dann wirkliche Auswirkungen auf mich, meinen Alltag. Und das war dann der Beweggrund für mich zu sagen, okay, also das will ich dauerhaft haben. Und dass ich dann da jetzt auch ein bisschen dran geblieben bin und mich auch ein wenig verdünnisiert habe, was sich so viele Leute wünschen, wenn sie mich sehen. Ja?
Hoffentlich bleibst du so präsent, dass du auf jeden Fall im Psycho-Hex hier und im Radio für uns treibende Kraft bleibst.
Das ist ganz süß. Ich habe nicht vor, mich ganz aufzulösen. Das sieht man dann auch, wenn wir im Frühjahr zusammen auf der Bühne stehen. Tickets gibt es, wo es Tickets gibt. Dass wir da immer noch da sind, wir beide. Ne? Also man muss nicht zweimal hinschauen, um uns einmal zu sehen. Also ganz so krass ist es noch nicht. Also du hast gesagt, die Frage nach dem Warum? Warum will ich etwas? Ja, also dazu kann auch gehören, ich stehe beim ersten Weckerklingeln auf, weil wenn ich bis zum 6. warte, starte ich immer mit Stress in den Tag. Das heißt, ich bin schon genervt, wenn ich zur Tür rausgehe, weil ich weiß, ich bin schon wieder 15 Minuten zu spät dran. Das finde ich auch ein gutes Motiv.
Das ist eine schöne Idee. Der Grund ist nicht gut genug.
Ach scheiße, ist der Grund nicht gut genug, verdammt.
Ja, eine alte Nummer zu dem Thema ist, es gab mal einen Wecker, ich weiß nicht, ob man ihn noch im Internet kaufen kann oder weil die Menschen zu hart rangenommen hat, vom Markt genommen wurde, weil ihn dann doch keiner haben wollte. Es gab mal einen Wecker, ich glaube 10 Jahre her, den musste man jenseits des Bettes stellen. Also das Blöde ist ja auch beim Wecker, für alle, die jetzt ein super Psycho-Eck wollen, wenn du gerne auf die Schlummertaste drückst, stell deinen Wecker so weit weg, dass du dafür aufstehen musst. Das ist nicht jetzt so Weltraumwissenschaft, aber es kann für manche der Gamechanger dieser Podcast-Reihe gewesen sein. Stell den Wecker weg aus Handreiche, dann kannst du keine Schlummertaste drücken. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dieser Wecker hatte die Fähigkeit, wenn man nicht aufstand und ihn ausgemacht hat, fing er an, Geldbeträge vom eigenen Konto auf ein Konto zu überweisen von einer Sache, die man nicht unterstützen wollte. Also ich gebe immer das Beispiel bei uns im Ruhrgebiet. Jemand ist brennender Borussia Dortmund-Fan, warum auch jetzt immer, aber er sei es. Und wenn der nicht aufstand, wurde Geld von seinem Konto auf einen Schalke-Fanclub überwiesen. Oh. So. Diese Tatsache ist ein ausreichender Grund für ganz viele Leute aufzustehen. Das heißt, bei ganz vielen Sachen, als ich in einer Krise war, habe ich meinen Schwiegervater gebeten, dass er mich bei Sachen, die ich mir vorgenommen habe, überprüfen sollte, ob ich sie wirklich gemacht habe. Und es war klar, wenn ich zu häufig nicht das gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe, müsste ich ihm bei Gartenarbeit helfen. Und ich kann sagen, als mein Unternehmen wirklich in einer maximalen Krise steckte, kurz vor der Insolvenz, habe ich intelligente Entscheidungen, kontinuierliches Verhalten gezeigt. Nicht um den Laden zu retten, sondern weil ich einfach keinen Bock hatte, mit meinem Schwiegervater im Garten zu stehen und irgendwie Unkraut zu jäten. Das ist völlig irre, aber so tickt der Mensch.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, also ist das erste Ding, was ihr vielleicht auch da draußen machen könnt, wenn ihr überlegt, wie kann ich denn Veränderungen nachhaltig gestalten, erstmal das Warum zu überprüfen. An was muss man noch denken? Was können wir noch?
Ja, genau. Und jetzt kam bei dem Warum schon bei meinem Schwiegervater nicht das nächste hinzu. Nach dem Warum kommt das Wer. Das heißt, wer überprüft dich bei dem, was du dir vornimmst? Und am besten jemanden nehmen, wo man das Gesicht nicht verlieren will. Also ich habe auch gerade aktuell wieder eine neue Business-Challenge und ich habe jemanden, mit dem ich kooperiere und vor dem will ich glänzen und da will ich mir nicht eingestehen, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, nicht gemacht habe. So, und das kann auch sein. Wer ist dein Begleiter? Wer ist dein Kontrolleur? Und wenn er dich kontrolliert, welche Konsequenzen hat es? Also warum, wer, was, also warum willst du es machen? Wer ist dein Sparringspartner? Wer kontrolliert dich? Und wenn du es nicht gemacht hast, was sind die Konsequenzen? Mhm. Wenn man das so ein bisschen ranholt, ist das eine Methode, und wir wären nicht Psycho-Hacks, wenn wir gleich noch den ultimativen Psycho-Hack hätten, ist das eine Methode, um tatsächlich besser Dinge umzusetzen, die du dir vorgenommen hast.
Der ultimative Psycho-Hack, da kommt also dann gleich Spannungsaufbau, es ist nervenzerfetzend. Ich habe ja dieses Mal zum ersten Mal einen Dry January gemacht. Ich habe also keinen Alkohol getrunken. Und was vermutet ihr, wie lange habe ich durchgehalten? Könnt ihr mal kurz für euch überlegen? Und du, Rolf, was glaubst du, wie lange ich durchgehalten habe?
Da ich dich nicht jetzt nicht so versoffen halte wie mich, gehe ich davon aus, dass du durchgezogen hast.
Verrückt, ich mach's immer noch.
Du bist doch drüber hinaus.
Ich bin darüber hinaus und das
aber
ist wirklich...
Aber du weißt ja nicht, wann der Hörer das hört. Wir haben jetzt schon weit tief im Februar, also 7. Februar, 6. Februar heute, während wir das aufzeichnen und du bist immer noch dabei.
So ist es. Und der wichtigste und für mich erstaunlichste Punkt war der, als es von einem Vorhaben zum Durchhalteprojekt und dann zum Wohlbefinden geführt hat. Also das war für mich selber eine absolut verrückte Erkenntnis. Die hatte ich so noch nie. Normal nimmst du irgendwas vor, machst das dann wie so eine Art Kur und wenn die rum ist, geht alles wie früher weiter. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, das ist nicht der Gag an der Sache eigentlich, ne, dass man dann wieder alles wie vorher macht, sondern eher, dass man nicht Pausen einlegt von Dingen, die einen irgendwie beschäftigen, belasten, nerven, sondern sie einfach mal langfristig anders macht. Allerdings ohne Dogma. Also ich werde jetzt mit Sicherheit mal irgendwann wieder ein Glas Wein trinken. Aber es war tatsächlich so. Also ich war in der ersten Zeit, war ich ein bisschen sauer auf meinen Mann, weil der mich nicht supportet hat am Wochenende. Also er hat unter der Woche hat er da mitgemacht, ne, und wir haben viele gute alkoholfreie Biere gefunden. Aber am Wochenende hat er sich da irgendwie einen Wein eingeschenkt und ich so in mich reingegrummelt, bis ich dann irgendwann so psychohexenmäßig auch darüber nachgedacht habe, warum ärgert mich das gerade? Aber der muss ja nicht machen, was ich mache, ne? Also der muss ja meine Entscheidungen, was ich mir so überlege, muss er ja nicht mittragen. Und das war wirklich interessant, weil das ging so ein paar Wochenenden und plötzlich kam das allererste Wochenende, wo ich dieses volle Glas Wein gesehen habe und nicht gedacht habe, jetzt hätte ich auch gern eins, sondern es war mir egal. Und du kennst mich, wir haben ja auch schon zusammen gefeiert. Rolf, jetzt ist es tatsächlich gerade aktuell so, ich habe überhaupt keine Lust darauf, ich habe so viele Vorteile, ich schlafe wie ein Baby. Fühle mich körperlich gut. Ich bin froh gewesen, das mal auszuprobieren, zu sagen, wann trinke ich aus Gewohnheit, wann trinke ich aus Genuss. Und ich bin richtig happy, jetzt an dieser Stelle zu sein. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie das weitergeht.
Ich feiere dich total dafür, weil das Thema, was dahinter steckt, also worum es tatsächlich geht, den Alkoholkonsum ist eine so, so gefährliche Droge, dass man sie nicht kleinreden darf. Ganz nebenbei habe ich noch einen Weintipp für dich. Das ist jetzt irritierend, aber tatsächlich hatte mein Sohn die pfiffige Idee, jetzt kommt wieder hier Familiengeschichten, mein schon vorhin erwähnter Schwiegervater, den ich sehr schätze, mit dem ich eine wirklich gute Beziehung habe, ist nicht mehr der Jüngste. Er ist jetzt mittlerweile weit über 80, aber er wollte unbedingt Weihnachten, wenn er zum Essen kommt, Wein trinken. So, und mein Sohn fand immer, dass der Opa das nicht so gut mehr verträgt mit dem Wein. Mhm. So, weil er trinkt ganz selten Alkohol, nur bei Familienfeiern. Und dann hatte Leonard gegoogelt und wir sind dann auch zu einem Weinhändler gefahren und haben dort einen fantastischen, und für alle, die es ausprobieren wollen, kann ich es echt empfehlen, einen fantastischen Weißwein entdeckt von, jetzt kommt Product Placement, ich kriege da nichts für, von St. Anthony der Weißburgunder, der ist alkoholfrei. Und schmeckt so gut, dass mein Schwiegervater nach dem zweiten Glas sagte, Rolf, bring mir mal die Flasche, den kaufe ich mir auch. Und dann hat Leonard mit einem fetten Grinsen in voller Freude diese Flasche gebracht. Und dann realisierte er, dass er die ganze Zeit sozusagen alkoholfrei getrunken hat. Ja. Was ihm aber gar nichts ausmachte, weil das Geschmackserlebnis tatsächlich für jemanden, der selten Alkohol trinkt, total nah dran war. Mhm. Wenn jemand dieses Vorhaben hat, es gibt keinen ehrlichen Grund, apropos warum, es gibt keinen Grund, außer sich selbst berauschen zu wollen, weil man mit dem Leben nicht zurechtkommt oder welchen Gründe auch immer. Es gibt eigentlich keinen Grund, Alkohol trinken zu müssen. Es ist häufig eine schlechte Angewohnheit oder eben auch schon ein Krankheitsbild. Muss ich sozusagen hier miesepetrig sagen, obwohl ich selber gerne mal zum Glas greife.
Ich wollte gerade sagen, also ich will überhaupt gar nicht, ich will weder belehren noch erziehen noch sonst irgendwie. Ich wollte eigentlich nur mein eigenes Suchtprofil irgendwie mal so ein bisschen erstellen, weißt du? Ich wollte irgendwie mal gucken, werde ich jetzt irgendwie fahrig oder fusselig und so, ne? Und es gab tatsächlich eine Phase, also ich hatte jetzt keine Erziehungsentscheidung oder so, ich bin ja keine Alkoholikerin, aber es war irgendwie so, es war wirklich eine Gewohnheit. Also ich glaube, das ist so eine psychische Abhängigkeit mit Sicherheit da war, weißt du, halt einfach dir ein Glas Wein einzuschenken, mit Feierabend und mit Wochenende verbunden hast und ergo mit Entspannung. Spannung. Und diese Konnotationskette, die hat mir irgendwie nicht mehr gefallen. Also ich habe gedacht, ich möchte gerne irgendwie das mal anders machen. Ne? Und wie gesagt, hat er noch irgendwie so ein bisschen mit Schlaf zu tun und alles. Und als ich dann aber gemerkt habe, also es musste diesen Kipppunkt geben, an dem ich festgestellt habe, jetzt geht es mir wirklich besser mit dieser Entscheidung. Und die hat mir vorher immer gefehlt. Vorher waren das immer so Pseudo-Veranstaltungen, wo man es halt mal kurz probiert hat. Erst als diese wirklichen Vorteile davon irgendwie sich bei mir breit gemacht haben, seitdem genieße ich das tatsächlich und habe überhaupt kein komisches Gefühl mehr. Es ist wirklich verrückt.
Claudia, ich applaudiere dir wirklich innerlich vom Herzen und auch äußerlich.
Du bist süß.
Große Entscheidung. Ich feiere es so sehr, dass ich gleich erstmal für dich ein Fläschchen aufmachen werde. Kommen wir noch im Finale der heutigen Podcast-Folge zum ultimativen Psycho-Hack für nachhaltige Verhaltensveränderung. Der besteht aus einer Idee, die zweigleisig ist. Und die heißt, wenn du wirklich willst, dass sich dein Verhalten verändert, ändere deine Rolle und oder dein Publikum. Was ich damit meine ist, die besten Verhaltensveränderungen entstehen dadurch, dass wir einen anderen Blick auf uns bekommen, eine andere Einstellung zu unserem generellen Verhalten und einen anderen Anspruch an uns in dem, was für uns entscheidende Werte sind. Das ist durch einen Rollenchange möglich oder durch eine Veränderung des Publikums.
Mhm. Kannst du das
mit dem damit was anfangen oder ist das wieder Psychologie-Vorlesung?
Du hast gemerkt, ich quatsche hier schon rein. Ich wollte schon wissen, was meinst du mit Rollenveränderung?
Wenn man sich das aus Studien anschaut oder aus der Lebenserfahrung, wir sehen, es gibt total feierfreudige Männer und Frauen, die völlig verantwortungslos mit dem Leben umgehen. Wenn die aber plötzlich Mama und Papa werden, sind die plötzlich bereit, Geld zu sparen, sind die bereit, früh zu Bett zu gehen, sind die bereit, auf viele Events und Festivals und sonst was zu verzichten. Das trifft nicht auf alle zu, ist das aber ein Beispiel. Das heißt, der Change von Freigeistleben hin zu verantwortungsvollem Elternteil führt zu anderem Verhalten. Das kann auch in anderen Bereichen entstehen, wenn du einfach eine andere Rolle dir anlegst. Mhm. Und meine Erfahrung ist, nur die Rolle reicht nicht. Du musst auch dein Publikum ändern, weil ansonsten kehrst du relativ schnell zum alten Verhalten zurück. Also nur sich zu erzählen, ich bin ab morgen Frühaufsteher, meine neue Rolle ist Frühaufsteher, ist eine schöne Idee. Funktioniert bei vielen, nicht bei allen. Ich glaube, dass 20% der Menschen sich selber wirklich so gut steuern können. 80% hingegen zur alten Rolle zurückkehren, weil nur sich eine Rolle vorzunehmen, reicht häufig nicht aus, sondern du brauchst den Applaus und die Zustimmung und den sozialen Sog bis hin zum sozialen Druck, dass du einem neuen Rollenprofil treu bleibst.
Könnte zum Beispiel so ein Ritual am Morgen sowas ändern? Also mal angenommen, du hast einen Partner, eine Partnerin. Könnte es zum Beispiel ein Ritual sein, dass du sagst, also einer steht vor dir auf und der sagt, der kommt irgendwie dann immer mit einer Tasse Kaffee zu dir ans Bett. Du hast dann automatisch irgendwie einen anderen Ablauf in der Früh. Oder du, wenn du Single bist, hast eine Freundin oder einen Freund, der dir morgens zu einer bestimmten Uhrzeit eine WhatsApp schreibt und du antwortest da drauf. Ja, was du früher nicht gemacht hast um 6. Also sagst du mal, kannst du mich bitte anschreiben in der Früh? Ich antworte dir, dann bin ich auch wach. Könnten solche Sachen irgendwie Leute für dich so ins Boot zu nehmen?
Das sind so ein klassischer Psycho-Hack-Anfang. Mhm. Das heißt also zu gucken, dass man so Wegbegleiter hat, die einen unterstützen. Die eigentliche Publikumsidee ist tatsächlich, und hier geht es um nachhaltige, wichtige Veränderungen. Also wichtige Veränderung ist jetzt für mich nicht 1-2 Kilo abzunehmen, das ist nice to have. Eine wichtige Veränderung ist auch nicht ein bisschen eher aus dem Bett zu kommen, sondern eine wichtige Veränderung ist wirklich Muster zu durchbrechen, die man jahrzehntelang hatte. Mhm. Als ich das in einem Text eines amerikanischen Kollegen mit den Publikumsveränderungen gelesen habe, habe ich so bei mir darüber nachgedacht, was habe ich in meinem Leben an nachhaltigen Veränderungen wirklich gemeistert? Und ich hatte jahrelang eine Tendenz, jeden Freitagabend, und irgendwann war es mehr als nur freitagsabends, immer in eine bestimmte Kneipe zu gehen, weil ich da ein bestimmtes Publikum gefunden hatte. Und ich habe mich dann über dieses Publikum mit bestimmten Verhaltensweisen identifiziert. Und da entstand ein Gruppendruck. Und dieser Gruppendruck, der war bewusst oder unbewusst. Und man hat nach und nach die Werte dieser Gruppe übernommen.
Ja.
Aus bestimmten Zonen und Umständen bin ich irgendwann aus dieser Gruppe raus und habe plötzlich besseres Verhalten, gesünderes Verhalten, weniger selbstzerstörerisches Verhalten gezeigt. Mhm. Ich habe es auch in Corona-Zeiten erlebt, wo ich vorher in irgendwelchen Vereinigungen war, die zu bestimmten Ritualen geführt haben, zu bestimmten Maßnahmen, hinter denen ich nicht mal zu 100% stand, aber es war immer so. Dieses Publikum hat dazu geführt, dass ich das auch immer weiter gemacht habe. Als ich mich von diesem Publikum, man könnte auch sagen, von der sozialen Struktur, von dieser Gruppe entfernt habe, weil sie einfach durch Corona entsprechend weniger da war, habe ich angefangen, zu diesem Thema konkrete, freie und selbstgewählte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich habe das manchmal dann für mich genutzt, diese Begegnung dort, aber nicht immer. Und ich glaube tatsächlich, sich einmal zu fragen, was dominiert in meinem Leben wirklich? Welche schlechten Gewohnheiten habe ich? Und mit wem feiere ich mein destruktives Verhalten? Also welche Jammertruppe habe ich? Mit wem treffe ich mich regelmäßig, um mir zu erzählen, wie schlecht es uns geht? Mit wem treffe ich mich regelmäßig, um ungünstige Verhaltensweisen wie Serien gucken und dabei zu viel Ungünstiges zu essen oder was auch immer? Häufig ist es das Publikum, also die soziale Situation, der soziale Sog oder der Druck, der dazu führt, dass wir bestimmtes Verhalten zeigen oder nicht. Also mein Tipp ist, wer wirklich körperlich sich verändern will, such dir einfach Freunde, die Bock auf Sport haben und deren Freundschaft dir so wichtig ist, dass du in deren sozusagen Umfeld bleibst, in deren Dunstkreis und du wirst plötzlich erleben, wie leicht dir Sport fällt. Nicht, weil du Bock auf Sport hast, sondern weil dir das Publikum, die Menschen, die dazugehören, wichtig sind.
Mhm. Und ich glaube, da werdet ihr alle irgendwie fündig in eurem Umfeld, ne? Also wie will ich sein? Wo will ich sein? Mit wem will ich sein? Das kann man ja, glaube ich, mal ganz gut abklappern in seinem Freundeskreis auch im Kopf jetzt. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, heute mit uns diese Gedankenreise mal wieder gemacht habt. Ihr habt Kritik dazu, ihr habt eine Meinung, ihr habt eine Idee oder ihr braucht vielleicht selber einen Psychohack, dann immer her damit. Meldet uns an podcast@psychohacks.de.
Psychohacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.